ist der Hammer. Wenn es heißt, das Kinderprogramm, da gibt es ein Getose hier, weil so viele Kinder da sind. So toll. Was sind folgende Leute gemeinsam? Madonna, Justin Bieber und der Papst. Was haben die gemeinsam?
Berühmt.
Berühmt? Ja, gut. Okay, was noch? Bitte? Ja. Durchaus, ja. Aha. Aber dann hätte ich mich da auch dazu. Ja, die tragen alle ein Kreuz. Die tragen alle ein Kreuz. Um den Hals, am Ring oder als Tattoo. Ich hab's nicht. Die Sache mit dem Kreuz. Man trägt so in Silber, in Gold, aus Holz, klein, groß. Wie wird denn das, wenn ich jetzt hier bei euch stehen würde mit einer Halskette und da den Galgen, ein Galgen dranhängen? Wie wird denn das?
Aber ungewöhnlich.
Ungewöhnlich, makaber. Wie, warum? Ein Kreuz ist nichts anderes. Kreuz und Galgen sind Hinrichtungsinstrumente. Hinrichtung am Kreuz war so grausam durch die Römer, dass sie selber diese Hinrichtungsart 337 nach Christus wieder abgeschafft haben. Aber wenn man von Jesus redet, wieso Kreuz? Warum Tod von Jesus? Warum starb Jesus? Im Herbst haben wir in Oberdigisheim, wow, im Herbst haben wir in Oberdigisheim einen Alpha-Kurs und auf dem Weg dorthin schauen wir schon in unseren Gottesdiensten ein paar Themen miteinander an, die dann dort drankommen werden.
Also, ich bin so geblendet.
Hey, ihr wisst, wie es geht. Cool, danke. Also die erste Frage ist, was ist eigentlich das Problem? Wir fragen, warum starb Jesus? Was ist das Problem? Ne, jetzt geht es wieder. Nicht so, wie man es denkt. Was ist das Problem? Wir Menschen, wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen und wir haben alle einen Adel an uns. Was ganz Ehrenvolles, was Würdiges als Geschöpf Gottes. Aber wir haben alle auch eine andere Seite. Ich habe auch die Seite an mir, dass ich Sachen denke, die sind überhaupt nicht gut. Ich habe an mir, dass ich sage, Sachen sage, die ich danach merke, hätte ich lieber nicht gesagt. Geschweige denn, was ich manchmal tue. Da stecken wir drin. Entsprechend schreibt einmal der Paulus in der Bibel ganz deutlich, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Kannst du ein bisschen mitgucken, was dann kommt? Danke. Klasse. Also die erste wichtige Feststellung ist, dass jeder Mensch gesündigt hat. Jetzt weiß ich nicht, wie das euch geht. Wie leicht euch das fällt, wenn ihr was falsch gemacht habt, zu sagen, ja, mir ist passiert, Entschuldigung, ich war schuld. Macht Spaß, oder? Zugeben, man hat was verbockt. Ich habe hier ein paar Aussagen von Unfallberichten, von Autounfallberichten. Zum Beispiel, auf dem Nachhauseweg fuhr ich in das falsche Haus und stieß mit einem Baum zusammen, der nicht da war. Oder aus einem anderen Unfallbericht, also Schuld wegschieben, um das geht's, ne? Andere Unfallbericht, der andere Wagen stieß mit meinem zusammen, ohne mich vorher zu warnen. Oder der Kerl war mitten auf der Straße, ich musste einige Schlingerbewegungen machen, bevor ich ihn erwischte. Es geht darum, wir schieben gerne Schuld von uns weg, statt zu sagen, ja, ich hab's verbockt. Noch eins. Ich fuhr vom Straßenrand weg, blickte zu meiner Schwiegermutter hinüber und stürzte über die Böschung. Nett, oder? Solche Idee. Also sich irgendwo rausreden. Ich glaube, da sind wir alle ganz gut drin. Aber was heißt es, alle haben gesündigt? Ein Pastor erzählt Folgendes. Wenn er mit jemandem im Gespräch ist, wo zum Beispiel sagt, Christentum brauche ich nicht. Was er dann sagt, wie er dann reagiert. Da sagt er zu der Person, komm, stellen wir uns mal vor, hier wäre eine Säule und auf der Säule sind alle Leute drauf, die jemals gelebt haben. Die allerschlimmsten Menschen, die sind unten an der Säule und die besten Menschen, die anständigsten an der Säule, die sind ganz oben. Und dann fragt er seinen Gesprächspartner, was meinst du, wer ist wohl ganz unten? Naja, Verbrecher, Mörder, Kinderschänder und so. Dann fragt er weiter, wen würdest du jetzt ganz oben ansiedeln, bei den Besten? Dann frage ich euch, wen würdet ihr denn da ansiedeln? Wer sind gute Leute? Gute Menschen? Aus der Gesellschaft? Wen würdet ihr benennen?
Nicht
einfach. Ja, aber es gibt doch bessere und schlechtere, oder? Und wir sind doch sowieso die bessere, oder? Ja, wie wäre es, wenn wir da oben Mutter Teresa ansiedeln? Wäre das ein Vorschlag?
Nein, habe dieses Jahr halt kommen wir so.
Ach so. Genau. Oder tun wir den Habeck? Nee, den wir nicht. Ah, ihr seid noch da. Gut, okay. Genau. Und dann stellt der Pastor die nächste Frage und sagt, ich denke, wir sind uns einig, wir selber, wir sind irgendwo zwischendrin, unterwegs. Und weiter fragt er, wissen Sie eigentlich, was die Vorgabe ist? Die Vorgabe. Und da sagt er vielleicht, der Mensch, der sagt, man braucht kein Christentum, ha, Decke da, ne, die schöne Holzbretter, Decke, das ist die Vorgabe, da sollte man eigentlich hinkommen. Und dann sagt der Pastor diesem guten Mann ins Gesicht und sagt, nee, gar nicht. Sondern die Vorgabe ist Jesus. Jesus ist die Vorgabe, Jesus Christus. Und deswegen kann der Paulus schreiben, jeder Mensch hat gesündigt, hat Dinge getan, gedacht oder geschwätzt, die nicht mit Jesus zusammenpassen. Und damit ist jeder ein Sünder. Und das hat Folgen. Die erste Folge, das verunreinigt unser Leben, die Verunreinigung unseres Lebens. In Markus 7 können wir mal miteinander lesen. Aber das, was aus dem Menschen selbst herauskommt, das macht ihn unrein. Aus seinem Herzen kommen böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Gemeinheit, Betrug, Ausschweifung, Verleumdung, Arroganz und Unvernunft. All das kommt aus dem Inneren des Menschen und macht ihn unrein. So deutlich sagt es Jesus. Und dann sagt vielleicht ein Gesprächspartner, ja, also ganz schrecklich bin ich ja nicht von den 10 Gebote, die es gibt. Hasibo oder so, die halte ich bestimmt ei. Immerhin, ja. Er kennt die 10 Gebote, ist schon mal gut. Aber 7 sind halt nicht alle. Wir verunreinigen uns durch das, was wir tun, denken oder sagen. Und für uns, die wir jetzt hier in der Gemeinde sind, wir kennen vielleicht aus dem Jakobusbrief die Stelle, wo der Jakobus sagt, wenn du das komplette Gesetz einhältst, aber eins davon nicht, Jakobus 2, Vers 10, eins davon nicht, bist du trotzdem schuldig. Die Verunreinigung der Sünde, was alles aus uns rauskommt, auch bei uns Frommen noch. Zweitens, die Macht der Sünde. Das Falsche, was wir tun, das macht uns abhängig. Ich höre ja auf jemanden, ich höre auf eine innere Stimme, auf Gedanken und dann tue ich das, was die mir eingeben. Wir denken vielleicht an Drogenabhängige, die leicht anfangen mit seichten Drogen und sagen, ja, der wird halt irgendwann dann abhängig sein, süchtig sein, muss eine Entziehung, muss auf Entziehung gehen. Wie ist denn das aber mit übler Nachrede, mit dummem Geschwätz über andere Leute? Wie ist es mit Pornografie? Es gibt genug Dinge in unserem Leben, die uns abhängig machen, die eine Macht über uns kriegen. Es gibt Schuld und schuldhaftes Verhalten, das bebt an uns dran, kriegt Macht über uns. Drittens, die Bibel spricht ganz klar davon, dass es auch um eine Strafe geht. Wenn wir heute gucken, man hat sich fast gewöhnt, Krieg, Ukraine, letzte Woche dieses Drama mit dieser Köpfung, da schreit es in uns und denkt man, geht es euch denn nicht so? Da kriegst du innere Wut. Das schreit nach Strafe, nach Gerechtigkeit. Und für unser eigenes Fehlverhalten. Ich weiß noch, wo wir kleine Kinder geht hin. Wir haben in der 30er-Zone gewohnt, in Althengstedt im Schwarzwald. Und wenn in der 30er-Zone bei meinen kleinen Kindern Autos durchgerauscht sind, habe ich so einen Hals gekriegt. Oder wenn man am Zebrastreifen steht mit kleinen Kindern und ein Auto fährt drüber. Ich habe einen Vogel gekriegt. Und was mache ich heute? Ich fahre in der 30er-Zone und immer 30. Man macht keine Unterschiede, wenn ein anderer einen Fehler macht und wenn ich einen Fehler mache. Ja. Nee. Der Maßstab in den Augen Gottes ist für jeden Menschen der gleiche und das ist gut so. Und der Paulus, der sagt, das Ergebnis, die Strafe, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und da geht es jetzt nicht in erster Linie um den körperlichen Tod. Hier geht es um eine tote Beziehung. Also mischt ihr jetzt nicht. Es ist eine tote Beziehung, eine gekappte Beziehung. Das ist wie wenn du beim WLAN den Stecker ziehst. Da kannst du den genialsten Rechner haben, da bringt dir gar nichts mehr. Und Jesaja schreibt im Alten Testament mal ziemlich deutlich, meint ihr, der Arm des Herrn sei zu kurz, um euch zu helfen? Oder der Herr sei etwa taub und könnte euren Hilferuf nicht hören? Nee, sondern wie eine Mauer steht eure Schuld zwischen euch und eurem Gott. Wegen eurer Vergehen hat er sich von euch weggewandt und hört euch nicht. Schuld trennt. Tote Beziehung zu Gott. Das sind die Folgen der Schuld. Alle Menschen haben geschuld, gesündigt. Und jedem fehlt die Herrlichkeit, die Würde, die wir eigentlich bei Gott haben sollten. Aber was ist denn jetzt die gute Nachricht? Evangelium ist ein griechisches Wort, Euangelion, wörtlich übersetzt, gute Botschaft. Was ist denn jetzt die gute Botschaft? Wir steigen ein, was ist die Lösung? Was ist die Lösung? Gott liebt uns so sehr, dass er uns mit unserem Chaos nicht alleine sitzen lässt hinter dieser Mauer. Er zieht sich auch nicht in seine Schmollecke zurück, was Gott eigentlich echt tun könnte, wie wir mit ihm umgehen. Petrus schreibt im 1. Petrus 2, er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Kreuz getragen, damit wir tot seien für die Sünden und der Gerechtigkeit ab jetzt leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ein Theologe, der heißt John Stott, manche kennen ihn, der sagt dazu, das ist die Stellvertretung Gottes. Die Stellvertretung Gottes, er selber bringt die Lösung, er löst unser Problem. Beispiel aus der Geschichte. Manche kennen vielleicht diesen Pater Kolbe. Am 31.07.1941 ist in Auschwitz ein Häftling geflüchtet. im KZ geflüchtet. Als Vergeltung wählte die Lagerleitung willkürlich 10 Menschen aus, um sie als Strafe in einem Untergrundbunker verhungern zu lassen. Einer der Männer hieß Franz Gajonitschew. Als die Wahl auf ihn fiel, schrie er auf: Ich hab doch Frau und Kinder! In diesem Moment trat ein kleiner Mann vor mit einer runden Nickelbrille und sagte: Ich bin katholischer Priester. Ich möchte anstelle dieses Mannes hier sterben. Dieser Mann hat Frau und Kinder und ich habe niemanden. Zum allgemeinen Erstaunen wurde seine Bitte gewährt. Wir sind im KZ. Ne? Dieser Mann war Pater Maximilian Kolbe. Maximilian Kolbe. Damals war er 47 Jahre alt. Er ging mit den anderen 9 in den Hungerbunker. Die Atmosphäre in diesem Hungerbunker dort war offenbar unglaublich. Maximilian Kolbe brachte die anderen dazu, zusammen zu beten und zu singen. Sie blieben wesentlich länger am Leben, als irgendjemand anders erwartet hätte. Sie verhungerten einfach nicht. Schließlich brauchte man den Bunker für andere und so bekamen die Insassen am 14. August die tödliche Spritze. Der diensthabende Offizier sagte, der Bunker sei wie eine Art Kirche gewesen. Kolbe starb als Stellvertreter für diesen Mann. Das ist Stellvertretung. Und so hat sich Jesus Christus für mich und für dich kreuzigen lassen. Er hat deine Stelle eingenommen. Er hat meine Stelle eingenommen. Der römische Politiker und Philosoph Cicero beschrieb die Kreuzigung als die grausamste und übelste aller Foltern. Müsste jetzt ein Bild kommen, genau. Jesus wurden die Kleider vom Leib gerissen, dann wurde er an eine Säule gebunden. Er wurde mit einer 4- oder 5-schwänzigen Peitsche gegeißelt, in die scharfe Knochen oder Metallsplitter eingeflochten waren. Eusebius beschrieb im 4. Jahrhundert die römische Geißelung folgendermaßen. Die Adern, Muskeln, Sehnen, ja sogar die Eingeweide des Opfers wurden bloßgelegt. Zitat Ende. Anschließend wurde Jesus zum Prätorium geführt, wo man ihm eine Dornenkrone auf den Kopf drückte. Ein ganzes Bataillon von 600 Soldaten verspottete Jesus und schlug ihn ins Gesicht. Dann zwang man ihn, den schweren Kreuzesbalken zu schleppen, bis er zusammenbrach. Simon von Kyrene war zufällig gerade unterwegs, wurde gezwungen, ihn an seiner Stelle den Balken nachzutragen. Am Ort der Kreuzigung wurde er nackt ausgezogen und aufs Kreuz gelegt und 15 cm lange Nägel wurden durch seine Handwurzeln getrieben. Seine Knie wurden verdreht, damit man seine Füße zwischen dem Schienbein und der Achillessehne annageln konnte. Dann wurde das Kreuz aufgerichtet. Er hing dort in der Mittagshitze unter dem Spott der Menge in unerträglicher Qual für 6 Stunden. Und während er langsam starb, es war das Äußerste an Todesqualen und an Schande. Und in der Bibel werden jetzt nicht die körperlichen Qualen Jesu berichtet. In der Bibel wird sehr wohl vom Kreuz berichtet. Aber es wird mehr berichtet von seinen inneren Qualen, dass Jesus gemerkt hat, er ist getrennt vom Vater, er hat gerufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war getrennt in dem Moment, weil deine Schuld auf Jesus lag, war er getrennt vom Vater. Unsere Trennung lag auf ihm. Jesaja, der hat etwa 700 Jahre vor Jesus gelebt und er beschrieb prophetisch die Kreuzigung so: Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Wir hatten uns alle in unserem Leben verirrt wie Schafe. Jeder ging auf seinem eigenen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Durch seine Wunden finden wir Frieden. Alles Verkehrte, was wir tun oder denken oder sagen, schwätzen, lag auf Jesus am Kreuz. In diesem Moment war er von Gott verlassen. Sonst müsste es mir so gehen. Er war wegen uns von Gott abgeschnitten, nicht wegen seiner eigenen Sünde, sondern wegen unserer Stellvertretung. Was sind die Folgen von dem, dass Jesus am Kreuz unser Stellvertreter wurde? Wir kennen alle das Wort von Johannes 3,16 auswendig. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat, nicht zugrunde geht. Man kann das Kreuz aus verschiedenen Perspektiven beobachten, überdenken. Am Kreuz hat Gott gezeigt, dass er auch nicht über das Leid in dieser Welt erhaben ist. Er hat selber gelitten. Gott war in Christus. Gott war in Christus. Es ist der Sohn Gottes. In ihm hat Gott gelitten, mitgelitten. Luther hat gesagt, der gekreuzigte Gott. Er weiß also um das Leid, er versteht zutiefst. Er hat für uns gelitten und er leidet mit uns, wo wir heute leiden. Vier Bilder, was das Kreuz für uns bedeutet. Vier Bilder. Das erste Bild kommt aus dem Gerichtssaal. Es geht um gute Nachricht, es geht ums Evangelium. Wir fragen, warum starb Jesus? Das ist ja die Frage. Wir haben gesehen, unser Problem und das ist die Lösung. Zunächst das Bild vom Gerichtssaal. Paulus schreibt ganz klar, durch den Tod von Jesus werden wir gerechtfertigt. Was ist Rechtfertigen? Dazu eine Beispielgeschichte, vielleicht kennen die manche. Zwei Jungs gehen schon miteinander in die Schule, werden dicke Freunde. Und später dann gehen ihre Lebenswege auseinander nach der Uni. Nach einiger Zeit treffen sie sich wieder, ganz eigenartig. Einer der beiden ist Richter. Er sitzt im Gerichtssaal. Und der Angeklagte vor ihm ist sein Freund von früher. Die Sachlage war völlig klar für ihn als Jurist. Es war völlig klar, was gelaufen war. Beweislast war enorm. Und jetzt war er in einer mega Zwickmühle. Was soll er machen? Sein alter Freund. Jahre gemeinsam unterwegs gewesen. Was kann er? Es blieb ihm nichts anderes übrig, als ein gerechtes Urteil zu fällen, ihn zu verurteilen zu einer Geldstrafe, die adäquat zu dem Verhalten war, zum Vergehen. Dann hat er seinen Richtertalar ausgezogen, nach dem Richterspruch. Ist zu seinem Freund, hat einen Scheck ausgeschrieben, einen Scheck ausgestellt, über genau die Summe, die er gerade aufgebrummt bekommen hat. Und er als Freund, als Richter, hat seine Schuld bezahlt. Ende Beispielgeschichte. Das hat Gott gemacht mit uns. Er konnte nicht einfach sagen, ach komm, das ist nicht so schlimm, was du tust. Nein, es geht nicht. Aber Gott kam in Jesus auf diese Welt. Er kam und hat unsere Strafe übernommen. Er kam und hat für uns bezahlt, nicht mit Geld, mit seinem Leben. Ich zahle für dich. Du bist frei. Deine Schulden sind bezahlt. Zweites Bild vom Kreuz. Zweites Bild. Der Sklavenmarkt. Schon damals waren Schulden ein Problem, nicht nur heute. Wenn jemand komplett verschuldet war, musste er sich als Sklave verkaufen. Hat dann ein Schild und einen Hals gerickt, Preis drauf gestanden, was er wert ist, und musste auf den Sklavenmarkt. Dann kam einer vorbei, hat sich den angeguckt, bezahlt, und mit dieser Summe wurden dessen, also des Sklaven, Schulden bezahlt. Stellen wir uns vor, steht einer dort, Preisschild drum hängen, kommt einer her, schaut den an und sagt, und man merkt es ihm an, dein Elend tut mir weh. Dein Elend tut mir weh. Ich kaufe dich. Und da blättert das Geld hin, die komplette Summe. Und dann denkt der Sklave, okay gut, jetzt muss ich hinter ihm herzotteln mein Leben lang, weil jetzt bin ich ja sein Sklave. So war es nämlich, normal. Und dann sagt der Mann zu ihm, nee, geh heim. Du bist frei. Du bist jetzt nicht mein Sklave, wie es normal wäre, weil ich dich gekauft habe. Du bist frei. Wen der Sohn macht, frei macht, sagt Jesus. Wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Wir werden frei gemacht von der Macht der Schuld und der Sünde. Befreit durchs Kreuz. Die Strafe ist bezahlt, die Macht ist gebrochen. Drittes Bild, das Bild vom Tempel, was am Kreuz passiert ist. Im Alten Testament war klar, wenn ein Mensch vor Gott sich versündigt hat, musste er ein Opfertier bringen, das Opfertier vor den Priester stellen. Dann hat der Schuldige seine Hand auf den Kopf von dem Tier draufgelegt und hat dabei bekannt, was er falsch gemacht hat. Seine Schuld bekannt. Und hat damit praktisch die Schuld auf das Tier draufgelegt. Also Übertragung hat da stattgefunden. Und dann hat der Priester bzw. der Diener, der Levit, hat dann das Tier genommen und das wurde getötet und geopfert. Das Tier ist gestorben für die Schuld dieses Menschen. Als Johannes der Täufer einer der ersten Mal in der Öffentlichkeit Jesus Christus sieht, zeigt er auf Jesus und sagt, schaut mal, das ist Gottes Lamm, Opferschaf, Opfertier, das die Schuld von der ganzen Welt trägt. Das war noch ganz am Anfang von dem Dienst, wo Jesus begonnen hat, in der Öffentlichkeit zu predigen, Wunder zu tun. Ein für alle Mal hat Jesus am Kreuz sich geopfert. Und das sind alle nötigen Opfer inklusive alle. Sünde ist kein Spaß. Deswegen auch im Alten Testament Tod des Tieres, um dem Mensch deutlich zu machen, Sünde gegen Gott ist übel. Du verlierst die Beziehung zu Gott. Aber durch ein stellvertretendes Opfertier im Alten Testament wurde es gut. Und Jesus kam als das ultimative, umfassende Opfer für dich und für mich. Und die Opferung ist vorbei. Das Opfer ist bereits gebracht für dich, für mich. Viertes, letztes Bild. Die Frage, warum starb Jesus? Letztes, viertes Bild. Wir haben gesehen, Sünde zerstört Beziehung. Wir haben gesehen, Gott sagt, eure Sünde trennt euch von mir. Ich kann euch nicht helfen, weil eine Mauer zwischen uns ist. Wir kennen das vielleicht sehr traurigerweise aus Familien, wenn in Familien Zoff ist. Ich möchte sehr deutlich an dieser Stelle sagen, es gibt auch in frommen Familien unglaublich Zoff, aber es gibt auch Hilfe. Aber dazu muss man das angehen. Ich weiß nichts Konkretes, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich weiß was Konkretes. Ich rede aus meiner Erfahrung, nicht von Weilstätten. Ihr seid ja alle gut miteinander, alle keine Probleme in euren Familien. Ihr seid alle soft und smooth und ist alles gut. Das war gerade ein Witz, okay? Viertes Bild, Familie. Und es ist wie in einer Familie, wo man sich verrannt hat, über Jahre vielleicht verrannt hat und tiefste Gräben sind und man sich schämt und trotzdem sich hasst und hofft, keiner weiß es. Und irgendwann kommt plötzlich einer auf die Idee und macht den ersten Schritt. Am Kreuz hat Gott diesen ersten Schritt gemacht. Im 2. Korintherbrief steht: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. In Jesus kam Gott selber und hat die Versöhnung gesucht, hat von seiner Seite aus die versöhnende Hand ausgestreckt am Kreuz. Sag, guck, ich will, dass wir wieder gut sind miteinander. Ich will, dass ihr wieder meine Kinder sein könnt. Ich will diesen Graben überbrücken. Am Kreuz. Warum starb Jesus? Warum ist das Kreuz für uns Jesus-Leute so wichtig? Weil am Kreuz das große Problem gelöst worden ist. Wir haben diese vier Bilder jetzt angeguckt. Man kann noch weitere Bilder in der Bibel finden, die uns erklären, was da geschehen ist. Wir haben gesehen, es ist eine Gerichtsverhandlung gewesen. Unsere Strafe wurde dort vollstreckt. Und jeder von uns hat Höhle verdient. Keine Sorge, du auch. Und wir haben gesehen, das Bild vom Marktplatz, vom Sklavenmarkt, durch Schuld sind wir verkauft, sind wir versklavt. Und Jesus kam her und hat dich freigekauft, weil er dich will. Das dritte Bild, das Bild vom Tempel, er hat sich geopfert, alle Opfer gebracht, die du eigentlich bringen müsstest, damit du vor Gott bestehen kannst. Er hat sie alle gebracht. Und das vierte Bild, Familie, er hat den Schritt gemacht der Versöhnung. Er war in Christus, er kam auf diese Welt, um zu dir Versöhnung zu suchen. Das heißt, zum Schluss bleibt eigentlich eine Frage. Zum Schluss bleibt die Frage, ob du hier in Weilstätten heute für dich, ob du für dich dieses Mega-Angebot, diesen Schritt Gottes auf dich zu, in so vielfacher Weise, ob du das eigentlich schon von Herzen voll bewusst für dich angenommen hast. Das ist jetzt keine Drohung und alles in der Welt nicht, das ist eine ehrliche Frage. In jeder Gemeinde sind auch Menschen, die vieles wissen, aber noch nie persönlich mit Jesus die Sache fix festgemacht haben. Dann ist heute echt die Chance zu sagen, Mensch, ich habe eigentlich voll gecheckt, um was es geht, aber ich habe das noch nie für mich persönlich in meinem Leben angenommen. Ich lege nachher hier auf den Fenster Sims, lege ich Schecks. Ich weiß nicht, ob das heute überhaupt noch bekannt ist. Ein Scheck, da hat man eine Geldsumme draufgeschrieben und den Empfänger draufgeschrieben, wer das kriegen soll. Ja, und dann habe ich als der Besitzer des Kontos, habe ich dann unterschrieben. Und da konnte ich diesen Scheck am Ruben geben und da konnte der Ruben auf seine Bank gehen und konnte von meinem Konto, konnte Ruben sich diese Summe abholen, die wo oben drin steht. Versteht ihr? Scheck. Ich lege die nachher hin, da steht drauf, zahlen Sie gegen diesen Scheck volle Vergebung an die und die Person, da kannst du deinen Namen reinschreiben, kannst sagen, Jesus, ich will heute endlich mit dir klare Sache machen. Ausstellungsort und Datum, Weilstätten, den 16.04.23. So ein Gebet könnte zum Beispiel sein, ich glaube die letzte Folie, könnt ihr noch theoretisch kommen. Die kommt. Oh, Okay. Komm her. Es könnte sein, dass du für dich sagst, wie mache ich das? Dann bitte Jesus drum, sag Jesus, ich habe kapiert, dass ich viel Mist in meinem Leben habe. Viel Schuld, viel Gottlosigkeit. Herr Jesus Christus, all das Verkehrte, das ich in meinem Leben getan habe, tut mir leid. Bitte vergib mir. Ich wende mich jetzt ab von allem Verkehrten, von aller Schuld. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Bitte komm jetzt in mein Leben, wohne für immer durch deinen Heiligen Geist in mir zu deiner Ehre. Amen. Das könnte ein Gebet sein. Wir haben jetzt ein paar Augenblicke, wo jeder für sich alleine denken kann, bist du schon in der Familie Gottes drin? Hast du Jesus angenommen, gilt's dir? Oder stehst du auf der Schwelle? Ein paar Augenblicke der Stille, wo jeder für sich denken kann. Vielleicht ist ein, zwei unter uns, wo sagen, nee, ich habe es echt verstanden, was Jesus für mich getan hat. Heute ist mein Tag, dann bete das in deinem Herzen. Ja. Ein paar Augenblicke der Stille.
Jesus, danke für das, was du geleistet hast, für mich und für uns. Diesen schlimmen Weg, aber diesen Weg deiner Liebe zu uns. Du hast alles vorbereitet, damit wir gerettet werden können, heute und jetzt und sofort und für alle Ewigkeit. Hast alles für uns erledigt. Wir ehren dich, wir danken dir für deinen Dienst, für dein Werk, für dein Leben, für dein Sterben, für dein Auferstehen. Dass du heute noch lebst, dass du hier bei uns im Saal bist, dass du unser Herz kennst. Danke für die Freiheit der Vergebung, für dieses Lossein vom schlechten Gewissen, von diesem Druck, falsche Dinge immer noch zu tun und zu denken. Danke für deine Freiheit. Und lieber Herr, wer noch nicht auf deiner Seite ist, zieh weiter mit deiner Liebe. Wir ehren dich. Amen.